Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses-Spiele-Studio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Und auch dieses Mal werden wir euch entführen in die Rollenspielwelt der 80er Jahre mit diesem zweiten Teil von Sternengarde / Star Frontiers. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, guckt euch den unbedingt an. Weil dann werdet ihr ganz viel mehr von dem verstehen, was wir heute besprechen werden. Oder guckt ihn nach, weil am Ende des Tages sind die natürlich auch unabhängig voneinander zu sehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß an unserem Let's Play. Dann konnten die Kollegen euch mal zeigen, wie das genau funktioniert, wenn man Sternengarde spielt. Und ganz am Ende dieser Folge haben wir übrigens noch eine Überraschung für euch. Also von daher auf jeden Fall mit dranbleiben. Wenn euch das allgemein gefällt, was wir hier tun, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal. Und oder schreibt uns einen Kommentar. Das füttert den Algorithmus und der ist immer hungrig. Und zum anderen freuen wir uns wirklich genuin darüber, wenn ihr uns schreibt, was euch gefällt, was wir vielleicht auch besser machen können. Ich bin euer Gastgeber für heute. Ich bin der Markus und mit dabei haben wir die alten Männer. Da haben wir unter anderem den alten Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus. Hallo Chat.
Dann haben wir noch den alten Mann Björn. Hallo Björn.
Hallo.
Und last but not least haben wir den Jan ganz ohne Schmid Wagner.
Schönen guten Tag.
Sehr schön. Okay. Ja, habt ihr euch gut erholt?
Von dem anstrengenden Abenteuer.
Ja.
Wie kann ich nur sagen? Und? Das machen wir.
Du musst bloß.
Zwei, drei. Das machen wir!
Geht doch. Okay. Wird doch. Wenn ihr uns erinnern wollen, was hatten wir bei Sternengarde über den ersten Teil alles gelernt? Was war nicht dabei?
Raumkampf.
Ganz genau. Und wie der Jan beim letzten Mal so schön eingeworfen hat, das wäre ein tolles System, auf dem man aufbauen könnte.
Ja.
Fair Deal. Also, TSA wurde massiv aus der Community dafür kritisiert, dass da kein Raumkampf dabei ist, weil ein gutes Science-Fiction-Rollenspiel braucht nun mal einen Raumkampf. Insgesamt ist das Spiel gemischt aufgenommen worden. Also zum Teil wurde eben gesagt, so hier so richtig cool Action, so Star Wars-mäßig. Also das muss man auch mal bedenken, Star Wars ist halt noch sehr, sehr frisch. Ist halt voll das Ding zu der Zeit. Und auf der anderen Seite, die Leute sagen so von wegen, ey, das ist ja überhaupt kein echtes Science-Fiction, weil
nicht gelingt.
Ist ja keine Raumschiffe. Hard Sci-Fi. Was ich beim letzten Mal vergessen hatte zu sagen, wollte ich noch erwähnen, die Liste von Literaturhinweisen oder Filmhinweisen am Ende ist übrigens wirklich harter Sci-Fi. Asimov, Heinlein, Herbert, ist alles mit drin. Hat nichts mit diesem Spiel zu tun. Also ich empfehle nicht, dass dafür, da würde ich dir eher sowas wie Flash Gordon
gelistet? Gucken.
Nein.
War zu der Zeit aber auch kein Roman.
Ja, aber ein Film.
Aber ein Film, sie hätten ja auch Filme listen können. Ja.
Also da, tatsächlich ist es so, ich gehe davon aus, das waren die Literaturhinweise, die Schick und Cook, die ja eigentlich Alien Worlds geschrieben haben, was dann zu Sternengarde irgendwann wurde, geschrieben hatten und die wurde einfach reingepackt.
Mhm.
Ende Band. Ja. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass sie in der deutschen Version nicht drin war. Das hätte mich nicht weitergeholfen.
Vielleicht hättest du dann angefangen, die zu lesen.
Vielleicht.
Ja, aber dann wäre ich dann aufgehört,
dann wäre ich vielleicht aber auch ein bisschen jung noch dafür gewesen.
Ja,
also,
mit 10 ist schon echt hart. Also es ist so
ein, das ist vielleicht ein bisschen früh. Aber darauf, also TSA reagiert auf diese Kritik, auf diese Hinweise, nennen wir es mal positiv, auf die Verbraucherhinweise. Und dann kommt 83.
Was übrigens bemerkenswert ist, das muss man mal ganz kurz sagen, weil TSA in diesen Jahren dysfunktional war.
Völlig.
Also dass halt tatsächlich irgendwie diese Informationen bei der Redaktion, also bei den kreativen Menschen und bei dem Management angekommen ist und sie dann auch irgendwie in irgendeiner Form miteinander kommuniziert haben, wir müssen das erweitern, das ist bemerkenswert.
Was ich vermute, das ist aber nur eine Vermutung, ist, dass das Sales das mitbekommen hat, dass das als Kritik angetragen wurde und dann die Kreativleute gesagt bekommen haben, macht uns hier was mit Raumschiffen.
Ja.
So. Ja, und das ist genau das, was wir kriegen mit Nighthawks. Nighthawks ist die Erweiterung für Raumschiffe. Geschrieben von Doug Niles, also wieder jemand, der bisher damit eigentlich gar nichts zu tun hatte. Ja. Doug Niles hatte zwar auch ein Abenteuer geschrieben für Alpha Dawn. Mhm. Das ist das hier.
Ist ja auch traditionell guter Abenteuerschreiber gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber
ja, also wobei das Abenteuer hier ist jetzt. Ja, sagen wir es mal so, das gibt sich nichts mit den anderen dann dabei. Und das ist eines von den, wie ich insgesamt sagen würde, eher Kosemigerin, im Sinne von, dass du halt wirklich Hexcrawl machst und dann eigentlich taktische Kämpfe mit Fahrzeugen. Mit den Regeln aus Alpha Dawn, was so viel heißt, wie dass wir eigentlich ein Kosim spielen. Und genau dasselbe sehen wir auch am Ende des Tages an der Nighthawks Box. Was haben wir hier? Wir haben das UPF Tactical Operations Manual. Das ist im Endeffekt ein Brettspiel.
Okay.
Das ist ein Raumschlacht-Brettspiel. Das ist unterteilt in ein Basic Game und ein Advanced Game. Aber im Grunde genommen ist das völlig unabhängig von irgendwas Rollenspieligerem. Deswegen habe ich auch hier diese Art von Countern. Also sehr viele verschiedene, eine Fregatte, der Jäger, dies, das, jenes, Ananas. Und eine
Eckfeld.
Formschöne.
Ja, sehr schön. Aber durchnummerierte Eckfelder auf
jeden Fall. Ja, natürlich. Ja, durchnummeriert mit einem.
Natürlich,
ohne
kann ich also ein Protokoll finden.
Was du auch in jeder Traveler-Box gekriegt hast.
Genau dasselbe in grün. Und, also.
Schwarz.
Tonnos. ich hab mir das ganze System durchgelesen. Es ist, wenn man im Kosim-Gedanken verhaftet bleibt, ist es wahrscheinlich mit das Einfachste, wie du es runterbrechen kannst. Aber es ist und bleibt am Ende des Tages ein Kosim. Ich glaube, wir hatten mal zusammen Star Warriors gespielt, das von Star Wars. Dagegen ist das hier tatsächlich noch einfacher an der Stelle. Aber Star Wars hatte dafür mehr Seele. Also das Star Warriors. Also da wurde halt wirklich die Dinge mit reingebaut mit dem, ich habe meine Torpedos und das Ganze drum und dran und die verschiedenen Arten von Raumschiffen und sowas. Das hier ist, also ja, es ist ein funktionelles Tabletop. Ist
einfach sehr abstrahiert.
Aber es ist auch nicht wirklich spannend. Also dann teilweise auch mit ganz weirden Sachen drin. Regeln zum Beispiel, was passiert, wenn du dann in Orbit um einen Planeten gehst und so weiter und so fort. Also so, hast du einen Planet, ist dann eine Stelle und dann fliegst du die ganze Zeit um den rum. Und immer wenn du zu einem Planeten reinkommst, wirst du von der Gravitation, also so teilweise so ganz...
Das haben ganz Movement, ja, okay.
Ja, ja, das haben sie aber auch bei Traveler ganz gerne gemacht. Dann, wenn du anfängst, irgendwie deine Flugbahn zu berechnen, dass du dich dann mit dem Planeten beschleunigen kannst.
Genau, also Spin-By und so weiter. Ja. Also das ist ja auch dann soweit dann alles mit drin. Wenn, das
ist auch Textwüste übrigens.
Also gar keine Bilder drin. Ja. Gar keine Bilder in dem Heft, also gar null. Dann hast du immer ganz viele Tabellen, auf die du dann würfelst mit so, wie triffst du dann dies, das, jenes, Ananas. Mhm. Also es ist ein funktionelles Tabletop. So, und da dachte ich mir so, okay, alles klar. Gucke ich mir einfach mal hier das Campaign Expansion Rules an. Da dachte ich mir so, okay, alles klar, damit wird jetzt das passieren, was du gesagt hast. Jetzt erweitern wir mal das Ganze wirklich um halt, ich hab sowas wie die Blue Box bei dir und dir erwartet. Ja. Also das heißt, ich kriege Erweiterungsregeln, jetzt machen wir
schöne
Weltraum und so weiter und so fort und hin und her.
Pilotenskills und Navigationsskills und
genau.
Bordgeschütze,
neue
Klassen und so. Ja.
Das Ganze beginnt mit Spaceship Design. Wie baue ich ein Raumschiff?
Cool.
Ja, nur dass das völlig irrelevant ist. Also so im Sinne von irrelevant, ich kann jetzt hier zwar ein neues Raumschiff bauen, aber es hat für die Spieler und alles drum und dran überhaupt keine Wirkung. Also das heißt, wenn kann ich das als, mache ich das halt als Spielleiter, um vielleicht eine neue Art von Raumschiff zu generieren. Ich meine, du hast so schöne Seitenansichten, so.
Cool. Aber die ich dann baue, kann ich auch mit dem Tabletop
spielen. Die kannst du auch mit dem Tabletop-Spiel benutzen, aber an sich ist das Design und so weiter und so fort wirklich irrelevant. Aber dafür sehr, sehr kleinteilig. Also das heißt, ich habe
hier... Ja, auch das ist wiederum parallel zu Traveler. Also ich meine, bei Traveler habe ich ja auch sehr kleinteilige Regeln für, wie ich bestimmte Dinge erschaffe.
Ja, aber dafür immerhin mit dem Charakter, dass ich die auch als Spieler tatsächlich dann am Ende des Tages...
Ja, und du hast über diesen Loadout, das ist eigentlich, es ist ja so ein universelles Rechnungssystem, wie du
sagst. Aber du greifst jetzt vor, weil erstmal haben wir ja nur die Raumschiffregel. Das heißt, wir lernen gar nicht, mit dem Raumschiff später umzugehen.
Naja, gehen wir mal weiter. Wir haben da noch ganz viele Regeln zum Thema Spaceship Equipment, wo dann die Frage mit dem, so von wegen, habe ich einen atomaren Antrieb, habe ich einen chemischen Antrieb und so weiter und so fort. Also Ionenantrieb, auch das
ist. Nee, es waren doch hier, wie war das? So planetare Pi-Teilchen?
Nee, Pi-Tachyon.
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 Genau.
3,14-Tachyon.
So. Also, das heißt, ich habe hier effektiv 22 Seiten Raumschiff Erschaffung.
Technik.
So, Raumschifftechnik. So. die aber in keinem der Abenteuer, was ich dazu habe, in irgendeiner Weise Relevanz hat. Mhm. Weil da habe ich einfach Raumschiffe.
Und dann haben die Leute geschrieben, also kriegen sie das.
Genau. Dann haben wir Deckpläne. Das ist einer der interessantesten Teile dabei. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Rollenspielen, inklusive Traveller, die ja sehr viel Wert auf ihren Realismus legen, ist es hier so, dass es insofern realistisch ist, das Raumschiff liegt nicht flach, sondern in Wahrheit ist die Gravitation so, dass du, also da ist der Antrieb, hier ist die Spitze und so sind die Decks aufgebaut.
Wie bei Rodan.
Lieber Perron. Und das ist auch, also ist so cool. So wäre ein Raumschiff korrekt. Mhm. Traveller ist immer noch, also wie ein Auto, wie ein Schiff, wie ein Boot. Mhm. Dazu haben wir ein bisschen was. Und dann haben wir Spaceship Skills. Also, wie kann ich denn Raumschiffe fliegen? So, das heißt, was habe ich? Ich kann Pilot werden, ich kann Astronavigation, Engineer, also der Techniker fürs Raumschiff. Ich kann mit Raketenwaffen schießen, ich kann mit Energiewaffen schießen. Okay, soweit so gut. Wenn das jetzt was gewesen wäre nach dem Motto, okay, alles klar, das sind halt neue Sachen, die kann ich einfach so lernen. Aber sie haben einen super seltsamen Move gemacht, den ich nicht verstehe, nämlich du hast Voraussetzungen, die du in anderen Bereichen haben musst, um das lernen zu können.
Weil ja alle schon die alten Dinger gespielt haben und sie, das ist ja keine neue Klasse, sondern das ist praktisch eine Expansion-Class.
Genau. Ja. Das heißt, du bist nicht Pilot, sondern eigentlich musst du hochausgebildeter Techniker sein, damit du Pilot lernen kannst. Mhm. Weil du bist und du musst Techniker auf Stufe, auf Grad 6 haben, das ist das Maximum, höher kannst du gar nicht werden.
Es ist im Prinzip das Pendant dann eben auf da sind die blaue, schwarze Box und so weiter. Box. So dieses, ich habe ausgelevelt, was kommt als nächstes?
Ja.
Aber es ist ein bisschen weird, weil
es ergibt halt keinen Sinn.
Also es ist halt quer abgebogen so. Ja, du hast jetzt 6 Klassen Kämpfer, alles klar, damit kannst du jetzt Koch werden.
Naja,
so, oder so dieses Lernen, Bordgeschütz zu
bieten. Du bist jetzt so erfahren, dir vertrauen wir jetzt ein Raumschiff an.
Auf der anderen Seite, wo zum Teufel kriegst du denn dann überhaupt Piloten her, wenn du nur deine allerbesten Techniker
nur die Elite in der Air Force.
Also wie gesagt, Stufe 6 ist, da hast du
Billionen von Leuten.
Space Corp hat sich auch nur aus den Besten gebildet.
Nur die Besten.
Der Besten der Besten.
Ja, alles klar. Okay, alles klar. Haben wir gelernt. Und dann musst du noch tatsächlich lustigerweise den Pilotenskill weiter hochlernen, um die interessanteren Raumschiffe fliegen zu können.
Ja, klar.
Das macht ja auch Sinn.
So. Also, und zwar kannst du selbst ein Scout-Schiff erst fliegen, wenn du Pilot Stufe 2 bist.
Und vorher
kannst du nur ein Shuttle
fliegen. Ah, ja, Shuttle fliegen, ja. Okay. Was ja einfacher ist, wie du das mit Atmosphäre eintritt und so.
Gar nichts, Shuttle fliegen ist easy. Ja. So, also, und dann haben wir da wieder dieselben Sachen und sowas. Aber damit kannst du das Spiel nicht wirklich bauen, meiner Meinung nach. Ja. Also es ist, ich weiß nicht, was sie da genau vorhatten, aber es funktioniert halt im Endeffekt nicht, weil du hast dann Charaktere, die sind in anderen Bereichen halt unendlich gut schon.
Ja, und dürfen dann aber leider nur
kurz. Und müssen sich dann halt erstmal so von wegen mit Raumschiff und so weiter und so fort nur bedingt hoch. Also, und vor allen Dingen ist
Fliegungstherapie, weil ich meine, jetzt hat. Ja, wir sind ausgelevelt. Wir haben im Prinzip alle verdeckten Agenten jetzt in diesem Space Sektor rausgefunden. Und was machen wir jetzt eigentlich? Und dann kommt die Sterngarde und sagt: Ja, hier kommen, ihr habt euch verdient, ihr dürft jetzt Raumschiffausbildung machen. Oh ja, endlich
Raumschiff. Zurück in die Schule.
Aber du hättest genauso gut auch hingehen können, hättest einfach neue Klassen geschaffen und so weiter und so fort. Und dann wäre es total cool gewesen. Das haben sie ja auch bei AD&D ja durchaus gemacht mit Anor Arcana und so weiter und so fort. Das sind ja auch neue Klassen.
Ja, aber das ist halt anders. Hier ist es schon Blue Box, White Box Logik. Also spiele es weiter, nur dass die.
Aber sie haben halt die anderen Klassen
nicht weitergeführt.
Genau.
Du
kannst sie nicht weiterführen.
Ja. Es ist im Prinzip. Das passt jetzt wieder zu TSA, weil dann ist so dieses Zelt sagt, wir brauchen irgendwie Hardcypher, wir brauchen Raumschiffe, wir brauchen, die Leute wollen ja Raumschiffkämpfe machen und so weiter, macht mal. Und dann kommt so dieses, okay, ich ignoriere eigentlich die Grundbox und mache irgendwas.
Ja, aber ja scheinbar nicht, wenn sie sagen, ja, du musst aber die Charaktere aus der Grundbox haben und zwar auf höchstem Level, damit du überhaupt hier einsteigen kannst, damit beschränken sie sich ja auch wieder.
Ja, aber ignorieren im Sinne von, wir entwickeln da nichts weiter. Ja. Was ja die Logik der blauen Box, der schwarzen Box und so weiter ist, weil das ist, baut auf. Also das ist ein wirkliches, wir bauen aufeinander auf.
Das funktioniert
auch. Und das ist hier nicht, weil unterm Strich.
Wenn du erstmal 8 Level Fighter und 9 Level Deep hast, kannst du auch Bade werden. So, weiter geht's.
Genau, so, das ist die grundlegende Logik dahinter. Ja,
genau.
Also das heißt, jetzt haben wir dann ganz viele weitere Fertigkeiten und Dinge, die wir vorher halt, die kannst du in Wahrheit oft genug gar nicht benutzen. Das ist natürlich ein Problem, was ganz viele Science-Fiction-Rollenspiele haben. Der Pilot dann nach dem Motto so, ja, und wenn der dann das halt nicht schafft zu fliegen, dann sind wir halt alle tot. Das ist halt auch nur halb so spannend, ne? Dann hast du auch ganz viele so ganz detailreiche Informationen.
Und der bleibt im Raumschiff sitzen.
Der kennt auch nicht mehr draußen, wie der Decker bei Shadow. Ja. Hast du ganz detailreiche Informationen wieder für alle möglichen Sachen, die sehr raumschiffbezogen sind. Mhm. Also wie zum Beispiel Workpods. Das sind so Dinge, mit denen du dann rausgehen kannst. Dann kannst du daran dann irgendwie am Raumschiff arbeiten und hin und her und so weiter und so fort. Ganz lange Sachen dann dazu. Oder auch merkst, wahrscheinlich waren das irgendwelche Ideen, die wurden dann, und dann muss das Heft voll werden.
2001 sind wir dran.
Kommen wir noch zu.
Ja. So. Achso, nee, aber das mit dem Workpods, ja, also auch, irgendwie draußen.
Auch dazu dann Erklärung. Und dann haben wir Spaceship Movement und das ist der lustigste Teil. Du musst dann, der Navigator muss dann einen Wurf machen. So, der Wurf an sich ist jetzt gar nicht mal so leicht, insbesondere wenn du vielleicht nicht genug Zeit hast, weil es halt eilig ist. Mhm. Und wenn du den nicht schaffst, den Wurf, tauchst du irgendwo innerhalb dessen, wo der Entfernung dessen, wo du hin willst, wolltest, als Radius auf.
In deine Richtung. Ja, in irgendeine Richtung. Ich sei in die falsche Richtung geflogen.
Genau.
Oh,
Mist. Das ist irgendwo.
Dann aber, gut, zum Glück ist die Chance, um Planeten aufzutauchen unter der Sonne nicht so hoch, weil der überwiegende Raum ist ja leer. Deswegen, ja, ist leer.
Okay. Aber das fand ich einfach mal so, okay, das ist random. mal konsequent random.
Wobei Star Wars das ja auch hat später.
Dass man
aber nicht so viel
Aufwand. Weil ja die Hyperraumberechnung, also die Routenberechnung und so weiter, ist ja durchaus auf ein Thema. Und dafür sind ja zum Beispiel auch die Astromech-Droiden ja wichtig. Aber eben halt auch die Chance zumindest, dass du irgendwo rauskommst.
Aber hier ist die Chance sehr viel höher, als es mir lieb wäre dann dabei. Das hat so mehr diesen Charakter, wie wir das aus typischen Prozentsystemen halt kennen. Mit der Error. Oh, ja, gut. Oh, es ist schlecht. Ja. Dann hast du natürlich, wie ich das gehört, auch nochmal Regeln für Asteroidengürtel und so weiter. Also wenn ich Asteroiden dann habe, ich will ein Raumschiff rammen und solche Weise. Und so. Also auch ein bisschen alles all over the board. Und dann gibt es Close-Combat-Regeln. Da ich so von denen, okay, vielleicht kommt hier was Interessantes. Nee, das sind dann tatsächlich nur die Regeln für, wie läuft denn eigentlich ein Boarding ab? Mhm, und zwar ein Military-Boarding.
Ja, klar.
Also das wirst du als Spielercharakter so in der Weise nicht häufig machen und hoffentlich auch nicht von der anderen Seite erleben, weil das endet halt immer sehr tödlich, das Ganze. Aber dann auch inklusive allem, was dazugehört, also muss ich durchschweißen, machen, tun. Kommt der Pott überhaupt an? Fliegt er dran vorbei? Wird er abgeschossen? Und so weiter und so fort.
Ich habe da ganz viel Star Wars selbst gerade bei den Regeln.
Ja,
also Asteroiden, Boarding.
Ist alles mit drin. Mhm. Also all diese Sachen sind mit drin, aber nicht so, dass ich sie für ein Rollenspiel sinnvoll nutzen kann. Mhm. Es hat mich eher an das Asari Lightning erinnert von Traveller, was im Endeffekt aber ein Brettspiel war. Und das hier ist eigentlich ein Rollenspielzusatz, der aber eigentlich ein Brettspiel ist.
Es ist also eigentlich ein Weltraumkampfspiel, das halt zufällig in der gleichen Gegend spielt.
Dass wir in den 70ern gesagt haben, es ist ein Rollenspiel, weil du hast irgendwelche Werte und was
Charakter. Ja.
Aber mehr als das ist es nicht. Und das, obwohl Sterngarde wirklich ein echtes Rollenspiel war. Ja. So, und wie gesagt, in der Weise geht das dann weiter, bis wir dann auf Seite 40 sind. Da kriege ich, also irgendjemand hatte hier ein Trauma. Ich denke, Niles hat wahrscheinlich muss einen Kredit aufnehmen. Und das hat er uns hier sehr genau beschrieben. Also auf 4 Seiten erfahre ich, wie ich Kredit aufnehme, wie ich den zurückzahle, wie sehr sich die Banken dagegen wehren, den Kredit auszuzahlen und was sie tun, um zu verhindern, dass du damit abhaust, weil dann kriegst du einen Chip in den Nacken eingesetzt und so weiter und so fort, damit du auch überall geortet wirst und so. Und dann wirklich solche Sachen mit und musst Collateral, also das heißt, du musst Garantien haben, musst irgendwas besitzen. Alles wird die Sache mit dem, können wir uns ein eigenes Raumschiff kaufen. Was aber im Endeffekt sagt dir das Ganze hier nur, nee, das kannst du nicht und das willst du nicht.
Ja.
Ich habe 4 Seiten Regeln zu meinem Loan inklusive einer Interest-Tabelle, in der ich berechne, wenn ich das auf 20 Jahre abbezahle, wie, dass ich monatlich zahle und
das
was
da ist.
Das ist absolut irre, absolut irre. Und dann kommen wir zu den Alternate Means, also die anderen Möglichkeiten auf einen Raum zu
kommen. Boarding!
Zum Beispiel, genau, wir können eins bauen. Genau, dann sind dann so, du arbeitest halt für eine Firma oder du bist bei einer Crime-Organisation. Und
endlich
so
mal ein Piratenspiel mit Raumkampfregeln.
Und dann sind wir auch bei Elite angekommen und dem, was Traveller halt so macht, so, ja, und wenn du ein Raumschiff hast, dann kannst du ja theoretisch damit auch
Handel
betreiben. Ja.
Ah,
Tabellen. Und dann habe ich ganz viele Tabellen und Dinge und wenn ich Minenarbeit mache und so weiter. Aber alles halt ultra trocken und in keiner Weise zu vergleichen mit dem, was Sterngarde war.
83. Nee, da war Elite noch nicht raus.
Aber die ganze Idee halt, alles dasselbe. Wo das eine halt so ganz getrieft hat vor Atmosphäre und diesem Fun-Faktor und so weiter und so fort, ist das hier. Also, das hätte ich auch in meinem BWL-Studium lesen können, zum Teil, ja. Und nicht im guten Sinne. Und dann hast du nochmal hier so Dinge, wo ich dachte, so, vielleicht kommt da irgendwas Interessantes. Ja, wie viel verdient denn eigentlich ein Pilot mit Skill-Level 3 pro Tag?
Mhm.
Völlig irrelevant.
Na gut, wie kommst du
naja, an, wenn du einen Kredit abzahlen musst.
Das ist in der Tat eine interessante Frage. Wie kommen ja die Charaktere an Credits? Also es sind ja Credits.
Ja, da hast du auch Regeln hier drin. Also für die Aufträge kriegst du Credits und so weiter. Das funktioniert alles. Aber die zwei Sachen hier, die passen nicht zusammen. Ja. Also die wollen wirklich auch nicht zusammengehören.
Mhm. Naja, es ist halt ja und nein. Weil das, wenn man das als Welt konsequent nimmt, dann bist du am Anfang irgendwie ein Agent, der halt für ein Apfel und ein Ei irgendwie in miesen Kneipen rumhängt und Leute vermöbelt. Und irgendwann sollst du ja ein Raumschiff kriegen. Das heißt, die Frage, wie viel Kohle hast du und wie viel brauchst du für dein Raumschiff sozusagen, wenn ich nicht...
Kannst nie genug zusammenkriegen.
Genau. Es ist völlig klar, dass das nicht gehen wird. Das heißt, das ist ja total relevant, wenn ich davon ausgehe, dass es sozusagen der Folgeband ist, dann ist meine Karriere logischerweise im Nachhinein schon immer darauf ausgerichtet gewesen, irgendwann mal ein eigenes Raumschiff haben zu können. Und dann muss ich halt überlegen, wie ich als Bausparvertrag sozusagen frühzeitig anfange, damit ich mir das dann irgendwie leisten kann. Und
es sind schon Gedanken auch von der Redbox mit drin, mit dem ich bin ein Zauberer, ich baue mir einen Turm, ich baue mir eine Burg oder so.
Man merkt schon, finde ich, das ist sozusagen die Analogie haben sie konsequent gemacht. Sie haben halt nur vergessen, was für ein Spiel sie es gemacht haben, sozusagen. Ja. Das ist schon sehr lustig.
Also wenn Alien World so rausgekommen wäre, wie es gedacht gewesen wäre, dann wäre das hier ein guter Zusatz dazu gewesen, im Sinne von für richtig erwachsene Spieler, die halt gerne eben mal ab und an
draus machen und
mal sich abends eine Tabelle unter das Kopfkissen legen und so weiter und so fort oder einen Taschenrechner dazu. Damit geht was. Aber das hier ist wirklich, hat mit dem Spiel hier nichts zu tun.
Und
ist
auch gedruckt sind Metaphern.
Oh. Das ist auch in Wahrheit nicht. Ist damit nicht nutzbar.
Nee,
also wirklich, passt da überhaupt nicht zueinander. Weil da habe ich dann Weltraumkämpfe, die dann drauf hinaus sagen, oh, sind wir jetzt alle tot? Ja.
Ist schon, dann so. Geht halt so.
Waren schöne 3 Jahre, die wir unsere Charaktere hochgelevelt haben. Also das kannst du dann halt echt vergessen.
Hat D&D ja auch noch getan zu dem Zeitpunkt. Das ist sehr brutal, wegen einem Würfelwurf die ganze Gruppe auslöschen. Also.
Naja, wenn du dann dein Gott werden wolltest, gab es ja irgendwie was, eine 20% Chance, dass du durch die Tür darfst.
Genau.
In meinem System, ja.
Das Einzige, was hier interessant ist, ist der Second Sathar War, also der zweite Sathar-Krieg.
Okay.
Weil die Sathar kommen wieder. Also das heißt, ein bisschen für das Ganze, das ist natürlich der Hintergrund und Story und so weiter und so fort.
Dann werden ja auch keine Agenten mehr gebraucht. Wir mussten umschulen.
Ja, auf Militär nämlich.
Ja. Auf Militär, und zwar, was wir jetzt hier dann kriegen, ist noch eine Art von mini-strategischem Level-Spiel. Oder die Frage ist, wo bewegen sich denn jetzt hier dann dieser Teil entlang? Da ist dann auch dieses erste Abenteuer, weil das ist dann, da kannst du dann platzieren, bis wohin ist die Flotte dann schon und die unterschiedlichen die unterschiedlichen Sternensysteme, die angegriffen werden und so weiter und so fort.
Ja, okay.
Okay. Aber das funktioniert natürlich auch als Rollenspiel, ich sage jetzt mal, überschaulich am Ende des Tages. Das kannst du ein bisschen als Hintergrund, die Sathar sind bis dahin da gekommen oder so weiter und so fort. Aber damit, also sie gehen damit von all dem, was Sterngarde ausgemacht hat und was es auch in der positiven Weise von Traveler unterschieden hat, Stichwort USP, gehen sie komplett weg und machen all das, was Traveler gemacht hat, nur halt nur halb so gut, weil Traveler es halt konsequent gemacht hat.
Ja, weil die Basis halt eine ganz andere war.
Genau. No. Und damit ist das wirklich, also ich war wirklich tief enttäuscht, als ich das.
Wann hast du dir die Box geholt?
Die habe ich mir, als ich vorletzte Mal in den USA war, die gekriegt.
Also die hast du damals nicht als Jugendlicher irgendwo auf
dem Share. Ich wollte mir die immer holen, aber die war halt unbezahlbar damals. Okay. Und irgendwann gab es die auch schon gar nicht mehr. Und ich war total traurig.
Also die Entzauberung sozusagen hat
im späteren Jahr
statt.
Okay. Sonst hätte ich das auch nicht mehr in so positive Erinnerung. Und das Abenteuer, was wir hier haben, ist dann, also das ist so das Einstiegsabenteuer für, jetzt spielen wir Nighthawks. ist dann auch was, wo ich sagen muss, so, puh, ja, ich weiß nicht. Ne? Also wir müssen uns dann hochdienen in der Miliz und dann haben wir diese Scout-Schiffe, mit denen wir dann, und am Anfang dürfen wir die noch gar nicht selbst fliegen, weil da können wir es einfach noch gar nicht. Wir dürfen es noch nicht und bla bla bla, aber wir dürfen mal ab und an ans Steuer. Und dann habe ich im Endeffekt aber auch wieder, bis auf also das sind dann Szenarien, die dann im Endeffekt dann aufbauen und irgendwann kommen dann die Satar und dann haben wir nochmal eine große Weltraumschlacht und so weiter und so fort. Also groß im Sinne von, da ist dann eine Fregatte mit dabei und ein paar Scouts. Also es ist wirklich sehr überschaubar von der Größe her. Das sind im Endeffekt kleine Szenarien, von denen nur in zweien überhaupt Weltraumkämpfe vorkommen. Mhm. Und das andere sind einfach normale Szenarien, Aufträge. Bei dem einen muss ich hier so ein Schiff halt also da docken wir an, weil wir sind ja hier Teil der Miliz und so weiter und so fort. Und dann müssen wir das durchsuchen und dann finden wir vielleicht Dinge und dann kommt zum Kampf. Und so weiter und so fort. Also so das Übliche.
Aber das ist ja, so würde ich mir eigentlich das tatsächlich vorstellen. Also das finde ich fast, das passt jetzt wieder zum Rest von den Regeln nicht, finde ich aber von dem Arc her sinnvoll.
Der Story-Arc funktioniert. Ja. Das eingebaut in andere Dinge funktioniert, aber das ist eine Alternative im Sinne von, hier spielen wir Explorer
auf fremden Welten Militär.
Und hier spielen wir Militär.
Ja.
Fantastisch. Das funktioniert.
Verlagert die komplette Tonalität.
Aber das tut es nicht.
Ich meine, es sagt es dir nicht. Es ist auch, also ich meine, die Erklärung mit, okay, neuer Krieg und so weiter, auch dieses Agenten werden genommen und in Miliz gepackt und so weiter. Ich kann das alles erklären, von der Story her auch, von Hintergrund her, aber es ist halt, es ändert das Spiel so grundlegend, das ist schade auch.
Absolut. Also von daher, wie gesagt, ich habe es durchgelesen, ich war am Ende des Tages wirklich einfach enttäuscht, weil ich kann euch nicht mal wirklich viel Rollenspiel hier präsentieren an der Stelle. Aber es ist der offizielle zweite Rollenspielbox dafür. Mhm. 83. Dazu kamen dann noch 4 Abenteuer raus. Davon habe ich 3 immerhin. So, also und zwar 1 direkt von Douglas auch dann dabei. Das beinhaltet auch tatsächlich dann Raumkämpfe und Dinge. Ist aber im Endeffekt natürlich auch mit ganz vielen anderen Elementen. Was ich großartig finde, sind, du kannst Data-Readouts finden, die sich, wie ich das gehört
habe, mit Lochstreifen was wirklich viel Platz gebraucht hat, waren ja gar nicht die Recheneinheiten am Computer, sondern diese riesigen Mengen von Papier, die man braucht, um die Lochkarten da irgendwie rauszuziehen.
Ja, das ist halt krass, ne? Da machst du nichts, da machst du gar nichts. Das von Douglas. Und dann danach kommt ein Dreiteiler, der ist wirklich spannend. Ich habe leider den dritten Teil nicht, aber ich habe mal drüber gelesen, was da noch drin vorgestanden wird, die ersten 2 Teile.
Auch da gilt wieder, wenn ihr es habt.
Genau, sagt mir Bescheid, können Freunde werden. Und das gilt als eines der besten Abenteuer von Star Frontiers. Sache daran ist nur, bis zum Ende diesen Abenteuers machen wir keine Weltraumkämpfe oder irgendwas. Aber was macht es passend zu Nighthawks? Da ist jeweils ein Raumschiff drin mit Werten.
Mhm. Klar. Und die Werte kannst du ja nur verstehen, wenn du Nighthawks warst.
Genau. Aber an sich geht es ja
um das Raumschiff brauchst du aber gar nicht.
Nee, überhaupt gar nicht. Ist also das, bei dem einen musst du es überhaupt erst erreichen und dann danach versuchst du dann andere Dinge dann noch. Also da kommen die. Es geht um die Satar und da geht es um den Hintergrund der Satar, also wo du dann eben tatsächlich was herausfindest, wo kommen die überhaupt her und so weiter.
Das ist ein bisschen an MechWarrior, so dieses Spiel an MechWarrior, aber das mit den Battletechs lassen wir mal außen vor, so ein Stück weit.
Absolut. Aber dabei sind die wirklich, die sind gut. Also das heißt, die haben sich entwickelt. Die Sachen haben sich entwickelt. Mhm. Und ganz ehrlich.
Wer hat die geschrieben?
Die sind von Ken Rolston.
Ah, okay.
Spannend. Fand ich wirklich spannend. Aber das waren die 4 Abenteuer, die rausgekommen sind dafür.
Mhm.
Was aber eigentlich noch rausgekommen ist, ist, festhalten, ich bin mir sicher, das weiß vor am Ende keiner von euch, das offizielle Star Frontiers Odyssee im Weltraum 2001 und 2010 Abenteuer.
Nee.
What the fuck? What the what?
Ist kein Witz, ist kein Scheiß. Die sind wirklich rausgekommen.
Okay.
Also das sind die offiziellen Star Frontiers Abenteuer zum Film.
Geil.
Das ergibt
auf keiner Ebene.
Auf gar keiner Ebene, was das Spiel betrifft, Sinn. Also ich konnte es mir leider nicht durchlesen, weil das ist noch, ich habe das shrinkwrapped bekommen und das wollte ich nicht aufmachen an der Stelle, um es mir durchzulesen. Aber ich habe mich auch darüber mit Timothy unterhalten. Kennst du die? Und dann hat er einfach nur laut gelacht. Meinte so, ja. Das sind halt keine Abenteuer, weil es durfte natürlich nichts verändert werden. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst hier dabei, ist 1:1 den Film nicht mal spielen, sondern zu lesen. Weil du kannst es nicht spielen weiter. Das geht einfach nicht.
Ja, du kannst ja keine Änderungen machen.
Genau, du kannst
nichts Entscheidendes.
Kannst am Ende nichts machen und tun, sondern aber das sind die offiziellen Abenteuer. Auch da Hintergrund, das ist die Zeit, in der Gary an der West Coast ist und versucht, den D&D-Film unterzukriegen. Und darüber dann ja dann noch irgendwann Lorraine Williams, Buck Rogers und so weiter und so fort dann da passiert. Und in dieser Zeit hat er diese Lizenz an Land gezogen, die dann umgesetzt wurde. War natürlich ein brutaler Fehlschlag, hat auch der ganzen Starfrontier-Sachen natürlich in keiner Weise gut getan. Gelten als ganz, ganz, ganz schreckliche Machwerke.
Mhm.
In dem Zusammenhang hatte ich dann auch mal ein bisschen rumgeguckt. Es erklärt wieder eine Sache, was bei TSA in der Zeit passiert ist, weil Gary hat sich zu dieser Zeit eigentlich für das Spiel und das ganze Drum und Dran in Wahrheit gar nicht mehr interessiert. Und am Ende des Tages die Tatsache, dass er das für eine gute Idee gehalten hat, zeigt auch, dass er überhaupt wahrscheinlich nicht mal wusste, was Star Frontiers eigentlich ist, außer dass es das Science-Fiction-Rollenspiel ist, was seine Firma macht.
Ja. Ja.
Das ist wirklich absurd. Das ist komplett absurd. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ein Joke. Mhm. Das ist eine Verarsche. Ja. Nee,
und zu dem Zeitpunkt hatten sie auch noch nicht das Learning mit dem, wenn ich eine Lizenz mache, dann muss ich Dinge auch ändern können. Wir hatten das schon
bei Indiana Jones.
Bei Indiana Jones, dieses so, das macht keinen Sinn, Indiana Jones und die NPCs sozusagen zu spielen. Und, ja,
das ist gar nicht so geil. Ne?
Das ist gar nicht so geil.
Also die kamen dann auch noch raus, aber es kam halt die letzten Abenteuer sind auch tatsächlich richtig gut.
Mhm.
Die dann rausgekommen sind, also die hier nicht, nicht das hier, das ist nicht gut, aber halt die letzten, die für Nighthawks rausgekommen sind, schöne Abenteuer, tolle Sachen, auch mal Kampagne und so weiter und so fort, also wirklich viel Gedanken dazu. Und dann kommt 1985 mit großer Ankündigung noch das hier raus.
Zebulon's Guide.
Genau. Und da steht ja eigentlich da drauf, Volume 1.
Da war noch mehr.
So, da sollte dann noch mehr für rauskommen. Das ist ein Kessel Buntes. Was sie halt gemerkt haben, ist, okay, viele Sachen funktionieren nicht und so weiter und so fort. Also alles ist ein bisschen all over the board. Und das sollte der erste Teil einer Reihe von Überarbeitungen werden. Allerdings ist nie mehr als das eine Buch erschienen. Mhm. Warum? Kommen wir gleich noch zu. Es ist eine wilde Sammlung von Regeln, Kampagnenideen und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen Regeländerungen, die das Ganze eher vom Spiel her machen wie Gamma World in der 4. Edition. Mhm. Also was die Kompatibilität herstellt. Du hast solche Sachen dann noch mit drin wie eine Zeitleiste, was natürlich eigentlich cool ist und was gerade für so ein eher technisches Spiel eigentlich auch fast immer eine Grundvoraussetzung ist, was die Leute auch wollen. Du hast eine neue Frontier, also das heißt, wir entfernen uns davon, wir machen so, ihr könnt da weiterspielen, wir machen eine neue auf, da drüben, also es gibt noch eine andere Richtung übrigens, dann aber klar, neuer Sektor. Dann gibt es 4 neue spielbare Aliens,
klar,
wie sich das gehört. Logisch. Die Huma, das sind mehr oder weniger Kängurus. Die Ifschnit, das sind Space Dwarfs, also Weltraumzwerge. Die Osaka, das sind 4-beinige Pflanzenreptilien mit dürren Gliedmaßen. Also die haben sich schon nicht lumpen lassen, muss man sagen. Und die Mekanon, die tatsächlich aus den ersten Abenteuern stammen, also das heißt, das ist wenigstens was Sinnvolles, das ist eine Spezies von intelligenten Maschinen. Natürlich. Dann politische Gruppen, neue Technologien, Psi-Fähigkeiten. Also das heißt, sie decken dann diesen ganzen Bereich von Sachen an, die sie bisher nicht hatten. Eine erweiterte Liste von Fertigkeiten. Also das heißt, da wird das Ganze dann nochmal ein richtiges System. Und ein neues System, was abgeguckt ist von den Marvel Superheroes mit dieser Action-Tabelle. Was dann auch später ja Grundlage für Pacesetter und
das natürlich wird.
Und, was noch rausgekommen ist, großartig, Miniaturen.
Oh ja, klar.
Das ist in der Zeit erschienen, als TSA seine eigene Miniaturenschmiede hatte.
Die nicht gut war.
Die nicht gut war und die auch nicht gut lief. Das Einzige, was die richtig gut gemacht hat, waren die Cover auf den Boxen, weil die waren alle von Elmore.
Die Boxen sind auch wertvoller, wenn man den noch findet, als die Miniaturen.
Das geht so. Ja. Also die machen mehrere Boxen und Plister für das Ganze, aber die sind sowohl von sehr unterschiedlicher Qualität, also was die Qualität der Miniatur angeht, als auch in unterschiedlichen Maßstäben.
Das ist hier. Da haben sie zwei Sculptor gehabt, die einfach unterschiedliche Sachen gemacht haben.
Ja, wir haben einfach, und das hat auch keinen interessiert. Ja. Aber fairnesshalber muss man sagen, in der Zeit waren auch die Miniaturen von GDW, also von GW und so weiter, auch echt noch anders. Ja. Ja. Die waren noch unterqualitativ, möchte ich sagen. Am besten gilt die Reihe von Miniaturen für die Weltraum, für die Raumschiffe, weil die kannst du gut als wirklich halt Raumschiffe dafür benutzen. Das ist halt schöner als die Counter. Ja. Aber die sind größer als für das Spiel. Das heißt, du musst dir noch eine eigene Karte dafür machen, damit es funktioniert. Aber die gelten als nutzbar. Allerdings sind die in der Zeit hergestellt worden, da kann Jan was zu sagen, als die Miniaturen noch sehr viel Blei beinhaltet haben. Noch sehr viel Blei, genau.
Also, Raumschiffpulver.
Genau.
Ich habe großartiges
Zerbröseln.
Ich habe ein großartiges Zitat aus dem Internet dazu gefunden, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Es ist tatsächlich besser, eine geöffnete Schachtel zu kaufen, um den Inhalt zu sehen. Selbst wenn es durch Farbe, selbst wenn die durch Farbe geschützt werden, egal wie schlecht es aufgetragen ist, man kann es abkratzen, als eine noch in der Schrumpffolie verpackte Schachtel zu kaufen, die voller leicht giftigem und ziemlich teurem grauen Pulver ist.
Yep.
Leicht giftig ist. Ja,
großartig. Fand ich auf jeden Fall super. Fand ich super. Das Ganze wurde, wie gesagt, überraschend eingestellt. Also sowohl für die Branche, als auch für die Fans, als auch für die Kollegen wohl bei TSA selbst. Mhm. Es gibt verschiedenste Theorien darüber. Und also die im Internet kursieren. Die erste ist, das liegt daran, dass die ganzen Ressourcen, die darauf gewandert werden, zur Entwicklung von Buck Rogers benutzt wurden. Die stimmt nicht, weil das Spiel wurde 85 eingestellt und das ist bevor das Ganze überhaupt dann, also bevor Buck Rogers kam, erst Ende der 80er war raus. Also von daher, da glaube ich es nicht.
Übrigens, was tatsächlich voll das gute Setting für Sternengarde auch gewesen wäre, wäre Buck Rogers. Ja. Vom Spielstil her.
Ja, weil es pipig ist.
Weil es einfach ist.
Das wäre auch eine Chance gewesen, sozusagen beides zusammenzuführen, die Regeln mal sauber zu überarbeiten und moderner zu machen. Also moderner für Ende der 80er, aber ja.
Ich glaube, Buck Rogers hätte immer noch keinen interessiert.
Nö, aber bisschen nicht, aber es hätte als Alternate Setting sozusagen.
Absolut, ja. Dafür hätte es gut.
Ja, und in Amerika hätte es zumindest Türen aufgemacht. Es hätte dann halt wirklich auch einigermaßen gut sein müssen.
Buck Rogers hat keine Türen, selbst in Amerika zu der Zeit nicht mehr aufgemacht.
Buck Rogers war einfach egal. Ja. Aber ja.
Also das war die eine Theorie, die halte ich für Quatsch persönlich. Und die andere ist, dass weil TSA hatte sich auch um die Star Wars Lizenz beworben, hat sie aber nicht bekommen. Die ist dann zu Western Games gegangen, wie wir wissen. Aber dass sie sich schon sicher waren, dass sie die bekommen und das deswegen eingestellt hätten. So nach dem Motto, hey, wir sind TSA, wir kriegen die. Ich hatte mich auch darüber mit Timothy unterhalten und Timothy meinte, seiner Meinung nach ist das, und das ist auch das, was er von den Leuten bestätigt bekommen hat, weil er auch nachgefragt hat. Und die Aussage da war einfach, irgendwann kam Management, hat gesagt, der Scheiß läuft nicht, ihr hört sofort mit allem auf.
Ja, wäre auch meine vermutete, völlig banale Theorie. Weil es irgendwie.
Das ist halt das, was wirklich passiert ist. Und das ist das, was auch bei all den anderen Sachen passiert ist, über die wir uns unter Gangbusters und was so alles war. Und auch immer an der Stelle, und das ist das, was den Leuten da, den Designern halt auf den Keks ging, als sie gesagt haben, so von wegen, und dann hatten wir es, und dann hat es funktioniert, und dann wurde es eingestellt. Ja. Also als es gerade mit viel Energie auf den Weg gebracht wurde zu funktionieren, wurde es erschossen.
Ja.
Ja, auch wieder da, diese Abkopplung letztendlich.
Ja, auch die Zeitverzögerung.
Und auch die
Sales-Zahlen von den nicht so guten Sachen. Einer sagt, es macht keinen Sinn, gute. Und die anderen sagen, jetzt haben wir aber gute
Sachen. Auch dieser Hyperaktivismus, der dann auch wieder für so ein abgekoppeltes Management.
Muss jetzt sofort.
Weil es halt auch so, weil die ja immer im Money Crunch waren in der Zeit. Ja. Immer war alles short und so weiter und so fort. Und aber gerade in dem Fall, weil da war, wie gesagt, da waren Sachen auf dem Weg und so weiter und so fort. Das kam auch gut an und es hat auch zu ziemlich viel Unverständnis innerhalb des Fandoms geführt. Mhm. Aber das hat halt da halt niemanden interessiert.
Wurde viel im Dragon Magazine gemacht?
Nicht viel, nee.
Nicht viel, ne?
Ja, es waren ein paar Sachen drin im Dragon Magazine.
Also ich erinnere mich ein paar wenige Sachen, aber deswegen, also ich habe jetzt nicht den ganzen Überblick, aber.
Das ist nicht viel gewesen. Das ist nicht viel gewesen. Aber, das ist lustig. Es gab von den Sachen, die Star von TSA vorgebracht hat, im Laufe der Jahre immer wieder Cameo-Auftritte in anderen TSA-Produkten. Mhm. Zum Beispiel, das dürfte dich interessieren, lieber Björn, bei Spelljammer. Mhm. weil da wurden sämtliche von den Original-Aliens aus Sterngarde wurden eingeführt bei Spelljammer, nur mit einem anderen Namen. Mhm. Die Azirier waren die Hadusi, die Vrusk sind die Rastipide und die Tralasiten sind die Plasmoids. Mhm. Und selbst die Satar tauchen wieder auf als Sylix.
Ah, okay, das wusste ich nicht, aber ja.
Also das ist tatsächlich dann so, das sind so die kleinen Scherze, die sich sozusagen die Belegschaft dann
dabei die Designer. Das Selbstreferenzielle, was hier
ja, beziehungsweise es war, wir haben hier noch Bilder von Elmore, von so komischen Aliens, können wir die irgendwie benutzen?
Geht da noch was mit? Geht was mit, ich baue dir das ein. Für Alternate Frontiers, was ja tatsächlich für für TSA dann irgendwann mal das Science-Fiction-Spiel war, gibt es im Dragon Annual einen ganzen, also aber das ist schon unter Wizard of the Coast, das ist schon 98 dann gewesen, ist ein Star von für Alternity.
Alternate Frontiers. Und Star Drive hieß das Setting, genau.
Genau, also Alternate Frontiers und dann sind dann auch wieder die Tralasiden, Frosik, Azirier und so weiter und so fort alle mit drin. Das ist aber schon unter Wizard of the Coast erschienen, aber stammt alles noch aus der Zeit von TSA, effektiv. Im D20 Future von 2004.
Hast du was gesagt, die hätte ich mitbringen können. Ist aber Alternative fast komplett.
Oh, Sauerei. Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal.
D20 Future. Also das ist ja, schon ganz da viel drin. 2004 ist als Star-Lord drin, als ein Campaign-Setting, wo auch die ganzen Sachen wieder mit vorkommen. Und, das fand ich auch super schön, 2014 wurde dieses Cover als eines der Top 10 TSA-Cover aller Zeiten gewählt.
Ja.
Mhm.
Ja. So. Teile ich auch.
Finde ich großartig. Wie gesagt, Alter hat mich das abgeholt. Das war für mich mein Bild von Science-Fiction für ganz, ganz, ganz
viel. Also Elmore öfters bei den Top 10 Covern. Hm.
Und jetzt habe ich natürlich noch, wie es gehört, weil so Sachen gehen nie ohne, dass es noch irgendwas Lustiges dann dazu gibt an der Stelle oder Spannendes oder in dem Fall teilweise auch an manchen Stellen Erschreckendes. Aber auch wieder ein Zeichen dafür, was unsere Szene auch an Selbstheilungskräften besitzt. Wie ging es eigentlich mit dem System weiter? Weil das war ja dann weg. Also TSA hat es eingestellt, Wizard of the Coast hat es übernommen, dann hat Hasbro das übernommen und im Endeffekt hat sich keiner mehr dafür interessiert. Es war irgendwie
ein Ordner von, was haben wir eigentlich alles noch an Lizenzen eingekauft.
Ich bin mir nicht sicher, ob es diesen Ordner gibt an der Stelle.
Es gab eine Excel-Datei, das weiß ich. Aber ja.
Die kennt aber mit Sicherheit die Executives nicht. Ja. Also auf jeden Fall gab es eine Seite namens starfrontiers.com. Und da hat ein Fan namens Timothy Norris alle Hefte gescannt, selbst überarbeitet und da das Material kostenlos zur Verfügung gestellt, mit Erlaubnis von Wizard of the Coast.
Mhm.
Wohlgemerkt. Mhm. Die Seite gibt es auch immer noch, aber auf dieser Seite ist alles deaktiviert mit dem Hinweis, ich habe alle Links deaktiviert, ich warte noch immer darauf, dass sich New TSA bei mir meldet. Was New TSA ist, kommen wir gleich noch zu. Wizards of the Coast hat 2001 eine schriftliche Vereinbarung mit mir geschlossen. Ich warte noch darauf, dass sie sich an diese halten. Wenn Ihnen etwas an diesen Downloads liegt, helfen Sie mir, Kontakt mit der Lizenzabteilung von Wizards of the Coast oder Hasbro aufzunehmen. Das ist seit 2017 da drauf.
Okay. Weil das hat also bisher noch nicht geklappt.
Mhm. So. Also 2017 hat es geändert.
Okay, New TSA hat natürlich erstmal alles verklagt, was auf dem Baum war.
Nee, andersrum. So. Aber da kommen wir noch zu. Der Weg ist gut, der Weg ist gut. Aber was noch drauf ist, wenn ihr euch dafür interessiert, das ist ein tolles Video zum Thema, was ist eigentlich Star Frontiers drauf. Ein wirklich schönes Video, toll gemacht, gute Erklärung, gerade
mal so 3,5 Minuten.
Doch, da viel kompakter als meine Erklärung. Okay. Viel kompakter als meine Erklärung. Dann gab es in der Zeit noch zwei wirklich hochaktive Fanzines, die unglaublich viel gemacht haben. Zum einen Frontier Explorers und Star Frontiers Man.
Mhm.
So. Auch die werden beide 2017 überraschend eingestellt.
Okay.
Mhm. Gerade von Frontier Explorer gibt es auch online noch ganz viel Material, also von dem Fan, der das gemacht hat, dem Tom Stevens. Er hätte es unglaublich gerne weitergemacht, aber Wizard of the Coast hat es ihm untersagt. Sie haben ihm aber immerhin erlaubt, das alte Material noch online zu lassen. Außer das Material, was er irgendwie aus dem Dragon kopiert hat, nämlich die Beiträge, die es dann gab. Mhm. Das hatten sie ihm eigentlich auch alles erlaubt. Die Website gibt es inzwischen leider nicht mehr. Aber seit 2018 wird das Ganze auf Try-Through immerhin weitergeführt. Und auch Star Frontiers Man ist wieder erschienen, jetzt seit 2023 gibt es das Ganze. Auch die alten Sachen gibt es aber auch alle nicht mehr. Da habe ich natürlich gefragt, wie das, ist das entstanden? Wo kam das überhaupt her? Und zwar ist das der sogenannte Evil Head Incident. Evil Head, kennt ihr vielleicht noch, ist eine Firma aus den USA, die haben zum Beispiel Fate gemacht und sowas. Oder machen das auch immer noch. Und 2017 kurierten Gerüchte, dass Evil Head beabsichtigt, die auslaufende Marke Star Frontiers von Wizard of the Coast zu erwerben. Mhm. Weil die haben nämlich ihre Marke nicht mehr verlängert. Mhm. So. Und daraufhin wollten die, haben die Marke beantragt und wollten dann auch die Inhalte dann gerne von TSA kaufen. Bis dahin hatte das bei Hasbro halt überhaupt niemand realisiert, dass es das Ganze überhaupt
das gibt. Das gibt und dass man sich so kümmern muss.
So, und nachdem die Marke angemeldet haben, nachdem die schon ausgelaufen war seit 2 Jahren bei TSA, hat Hasbro sich hingestellt, hat allen alles verboten, was sie damit gemacht haben und haben dann, das haben sie trotz der Forderung von ganz vielen Leuten, das zu tun, instant alles Material auf Drive-Thru zum käuflichen Erwerben
hochgestellt. Um rechtlich eine Begründung zu haben, was sie ihre Marke weiter nutzen und deswegen man ihn nicht erwarten kann.
Aktive Nutzung der Marke, um sie verteidigen zu können. Ja.
Genau. So, und das ist aber natürlich erst passiert, nachdem das schon ausgelaufen war und so weiter und so fort. Also rechtlich ist das gar nicht unbedingt alles sauber, aber darauf zieht sich Hasbro halt dann zurück und die haben am Ende natürlich auch die teuren Anwälte. Also das heißt, Evil Head hat das angemeldet und es gibt so eine...
Das war
2017,
ne? Ja, okay.
2017. Und Evil Head, wie gesagt, hat das angemeldet und es gibt so eine Übergangsperiode, während der du Widerspruch einlegen kannst für so eine Markenanmeldung. Und in dieser Zeit hat Wizard of the Coast eben Widerspruch eingelegt und aufgrund der Tatsache, dass sie das hier da verkaufen und so weiter und so fort, wurde das abgelehnt. Das Ganze führt aber natürlich zu einem brutalen Bruch zwischen Wizard of the Coast und der Community, der Fan-Community, weil sie halt einfach erstmal alles platt gemacht haben. Also da war halt nichts übrig.
Die Spiegelung zu TSA.
Genau, also deswegen, Thema, da waren wir schon gut dabei, aber immerhin, wie gesagt, dazwischen gibt es die Sachen wieder und so weiter, wobei die auch alle natürlich dann schlussendlich über sowas wie DM's Guild laufen und so weiter und so fort dann
arbeiten. In dem Schaden.
Es gibt auch ein interessantes Interview mit Fred Hicks, also dem einen Gründer von Evil Head, der da damals eben auch hinterher war, wo auch dann erklärt, so von wegen, sie hatten tolle große Pläne und sie wollten das Ganze gerne auch wirklich mit all dem Material weiterführen, aber es sollte halt nicht sein. Lustigerweise, und das weiß halt außer wahrscheinlich 3 Leuten niemand, deswegen jetzt hier mal als sozusagen Weltneuheit, es gab 2016 auch einen Versuch von einer anderen Firma, die Rechte von Star Frontiers von Wizard of the Coast zu erstehen. Das war eine Firma, die neu gegründet in den USA war. Die nannte sich Ulysses North America.
Ach komm.
Okay. Ist kein Witz. Wir haben uns damals tatsächlich um die Rechte bemüht, sind dann daran gescheitert, dass bei Hasbro halt niemand überhaupt wusste. Also die haben ein Vierteljahr. Hä, was ist das? Haben wir daran irgendwas?
Naja.
Können wir überhaupt nicht? Ja, und hin und her. Und das hat sich, diese Gespräche haben sich bis 2017 gezogen. Und dann haben wir nie wieder was von ihnen gehört. Heute weiß ich, warum.
Ist ja lustig.
Ja, also ich bin gerade überlegen, was ich sagen darf und wie ich sagen darf. Das Problem mit irgendwelchen Lizenzen ruhen und Menschen machen draußen im Internet Dinge, die jetzt, sage ich mal, nicht einfach nur copyrighted Material reinstellen und so weiter, war auch vorher schon immer ein Thema.
Ja, klar.
Also ich meine, und als Brandmanager war das halt etwas, was halt auch immer mal wieder hochpoppte. Und es auch da wieder klassische, sage ich mal, Bruchsituationen, was Informationsfluss angeht oder überhaupt Wissen, worum es geht, zwischen dem, was Wizards im Kern war, nämlich primär Redaktion und Produktion und allen rechtlichen Dingen.
Ja.
Und das war halt zu dem Zeitpunkt ab spätestens 2010 primär Hasbro.
Ja.
Und dass Hasbro mit so einer Brutalität zuhaut und damit TSA spiegelt, das wiederum passt extrem dazu, wie sie auch vorher schon immer wieder bei einzelnen Lizenzverletzungen oder sowas vorgegangen sind, weil sie das wiederum auch aus ihrem ganzen Toy-Business und so weiter kennen, aller Brutalität vorgehen.
Ja, wenn du es machst, machst du es richtig.
Wenn du es machst, machst du es richtig. Da kennen die keine Gefangenen, weil sie wiederum aus den ganzen anderen Spielbahnen auch sowas wie reagiert die Community? Das ist eine Denke, die Hasbro gar nicht kennt.
Die ist denen halt fremd.
Die ist denen fremd, so. Und deswegen wundert mich das nicht. Und auch dieses, dass da jemand einen Antrag stellt, das wiederum, das kennen sie. Also das ist was bei Hasbro auch passiert automatisch in dem Moment, wo eigene Lizenzen.
Das macht
dann nicht
Hasbro, das macht einfach ihr Lizenz
Anwalt. Ja, wobei, also Hasbro hat zu dem Zeitpunkt zumindest noch eigene Anwälte gehabt, die auch im Haus saßen.
So. Lustigerweise, 2016, hätten wir uns damals besser gekannt. Ich habe 2016 mit dem Lizenzverklopper von Hasbro gesprochen. Die hatten zu dem Zeitpunkt ja auch schon die Avalon Hill Sachen. Mhm. Die hatten einen ganzen Katalog.
Ja.
Wizards of the Coast und Avalon Hill, mit dem sie nicht wussten, was sie tun sollten. Und das Einzige, was mir zu dem Zeitpunkt gefehlt hat, war tatsächlich ausreichende Kohle, weil die hatten halt Hasbro-Geldvorstellungen.
Ne? Ja.
Das war halt mit Rollenspielen.
Mit wem hast du gesprochen?
Der ehemalige Chef von Vivendi.
Mike, ja, okay.
Okay, bevor wir zu sehr in Details kommen, sich irgendjemand hier verquatscht, weil das hängt jetzt sicher doch in die
dran. Ja, genau.
Reden wir doch noch über New TSA, also N-U-TSA, New TSA. Diese Firma wurde 2019 gegründet als TSA Games LLC, wird dann nur New TSA immer genannt. Mhm. Und zwar von Ernie Gygax, das ist der älteste Sohn von Gary Gygax, und Justin Laneza. 2021 kündigen sie an, dass sie Spiele herausbringen wollen und das Dungeon Hobby Shop Museum in Lake Geneva betreiben wollen. Das übrigens ist im ersten Bürogebäude, das TSA jemals hatte, das Old Cray House.
Mhm.
Also ganz aus den Frühtagen von TSA. Im Juli 2022 gibt es einen Leak von der Seite TechRaptor mit durchgesickertem Spieltestmaterial zu dem neuen Star Frontiers New Genesis.
Hm.
Wie soll ich sagen? Das Material beinhaltet ultrarassistische Beschreibungen von Aliens und spielt massiv an allen möglichen Stellen auf die Eugenik der Nazis an.
Na klar.
Es ist homophob, transphob, antisemitisch. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe nur eins rausgezogen, aber das zeigt, glaube ich, alles, was man dazu wissen muss. Die Nekros sind eine Unterrasse der menschlichen Spezies. Sie verfügen über durchschnittliche Intelligenz mit einem Maximalwert von 9, wohingegen die nordische Rasse einen Mindestintelligenzwert von 13 hat.
New TSA.
Es gibt ein paar Zitate noch aus dem Ganzen. Ich habe mir tatsächlich Teile davon angeguckt, aber ich habe mir das dann woanders rausgeholt, weil irgendwann war es auch gut. Das musste ich mir auch nicht weiter angucken. Die Rassen in Star Frontiers New Genesis unterscheiden sich nicht wesentlich von den Rassen in der realen Welt. Also da wird auch 2022 noch das Wort Rasse benutzt.
Mhm.
Manche sind in bestimmten Dingen besser als andere und manche Rassen sind anderen überlegen.
Oh Gott.
Wo ist das halt?
Es gibt zwei Geschlechtsoptionen für die Charaktere. Männlich, weiblich. Keine Boni und keine Trans. Das ist ein Zitat aus dem Spiel. Und so geht das weiter. Im September 2022 verklagt Wizard of the Coast TSA Games und den Dungeon Hobby Shop untersagen, dass die Firma die Marken Star Frontiers und TSA nutzen dürfen. Gehen damit natürlich auch mit den Begründungen eben des offensichtlich rassistischen, transphoben Inhalts vor. Das Ganze schlägt riesige Wellen innerhalb der Szene in der Zeit. Und es gibt einen interessanten Beitrag aber nochmal von Charlie Hall im Polygon, das ist ein Online-Magazin, sehr großes. Mit seiner Klage versucht Wizards zudem Lena Saas schlagkräftigstes Argument zu entkräftigen, nämlich, dass Wizards TSA und andere damit verbundene Marken aufgegeben habe und ihm damit die Möglichkeit eröffnet habe, sich die Marke und ihre Spiele anzueignen. An dieser Stelle wird es kompliziert. Wizards räumt ein, dass sie es versäumt haben, die Unterlagen für die Registrierung von TSA, Star Frontiers und anderen damit verbundenen Marken fristgerecht einzureichen, wie es das Bundesrecht vorschreibt. Durch den fortgesetzten Verkauf der entsprechenden Produkte und die Nutzung des damit verbundenen geistigen Eigentums beansprucht das Unternehmen jedoch das Eigentumsrecht auf der Grundlage von Common Law Markenrechten. Es wird Aufgabe einer Jury sein, zu entscheiden, ob dies tatsächlich der Fall ist. Weil sind wir ehrlich? Eigentlich hatten sie die Markenrechte verloren und das, worauf die sich gestützt haben, was die Marke angeht, als solches, Wenn du genug Geld hast, könntest du das wahrscheinlich durchklagen. Gegen Hasbro wirst du das kaum durchkriegen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, da sollte man dankbar dafür sein, dass TSA da mit aller Gewalt gegen vorgegangen ist.
Wotzi.
Ja.
Wotzi.
Wotzi.
So rum.
Wotzi dagegen vorgegangen ist. Ich glaube, wir haben einen Jan verloren. Ja. Aber das ist nicht schlimm, der Jan ist
doch
da.
Ich bin auch da. Ehrlich.
Wicke.
Hallo.
Der Jan ist
auch
da.
Hallo, ich bin auch da.
Wie ist das Ganze weitergegangen? Tatsächlich endet da so ein bisschen die Spur, aber New TSA scheint es nicht mehr zu geben. Und Ernie Gygax ist auch am 28. Februar 2025 verstorben. Hm. Also von daher endet das Ganze. Aber, sehr gut, wir haben einen Jan zurück.
Hey, danke dir.
Damit wir das Ganze, wie es angefangen hat, auf eine positive Note beenden, habe ich festgestellt, es gibt wieder eine große aktive Fanbase für Star Frontiers. Und wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich euch nur die Seite starfrontierscentral.com empfehlen. Die ist wirklich sehr aktiv und die haben, weil das natürlich anders nicht geht, haben sie eine eigene Version des Spiels rausgebracht. Mhm. Borderspace.
Borderspace.
Geil, oder? Das ist großartig, Borderspace.
Okay.
Aber es sind auch ganz tolle Artikel auf der Seite, die sind wirklich groß, die sind lustig, kann ich euch nur empfehlen. Zu Star Frontiers Original. Also es gibt all die Sachen, aber es ist alles irgendwie umgebaut, umgeändert. Und den geilsten Artikel, den ich gefunden habe, war The Joy of Being a Trellisite. Die Freude, ein Trellisite zu sein.
Großartiges Kino.
Ja. Ah ja. Also von daher, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch einfach das an. Es lohnt sich und ich bin immer noch...
Berührt dich
warm. Es war toll. Es war wirklich klasse. Ich habe viel gelernt und das war für mich eine großartige Erfahrung, mich nochmal mit Star Frontier beschäftigen zu dürfen. Und ich bin froh darüber, wie gesagt, dass auch solche Auswüchse eben entsprechend schnell wieder verschwunden sind.
Ja. Noch.
Sehr schön. Gut.
Zurück in deine Kindheit.
Quasi. Genau, sozusagen zurück in meine
Kindheit. Vielen, vielen lieben Dank.
Wollt ihr noch was dazu sagen? Habt ihr noch was ihr loswerden wollt, nachdem ich euch jetzt hier
ganz viel habe? Das ist so ein Ding, was mir an mir wirklich in seiner kompletten Gänze vorbeigegangen ist. Also von vorne bis hinten.
Und ich bin mir auch, also bei mir ähnlich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es gut ist oder schlecht ist. Das ist so ein Ding. Aber es ist noch besser ein Spiegel des Chaos bei TSA als vieles andere. Also das ist tatsächlich eine Produktlinie, wo man es wirklich sehr direkt dran sehen kann in den Produkten. Und das, finde ich, zeigt halt auch nochmal, wie absurd es eigentlich ist, dass TSA der Platzhirsch geworden ist, trotz der Situation. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also eigentlich war das eine komplett dysfunktionale Firma.
Absolut, komplett.
Und trotzdem hat D&D und AD&D im Prinzip den Markt nicht nur beherrscht, sondern auch überhaupt dieses Hobby am Leben gehalten über lange Zeit. Gerade
ich würde auch davon ausgehen, Sterngarde hat garantiert genauso viel Umsatz gemacht wie Traveller. Ja. Also in der Zeit, wo es dann draußen war. Ja. Da möchte ich drauf wetten. Also weil zu wenig Umsatz ist ja immer gemessen gewesen, das haben auch alle von den Designern gesagt, an dem D&D-Umsatz.
Ja, und
das ist halt einfach...
Ja, und ich meine, allein die Distributionsmöglichkeiten, also in dem Moment, wo sie halt mit den Boxen auch eben in Walden Books und weiß ich was alles drin waren, waren halt die Vertriebsmöglichkeiten von TSA jenseitig von dem, was die anderen Verlage hingekriegt
haben. Ja, klar, natürlich.
Das ist halt. Also ich meine, dann kann ich halt locker 20.000 verkaufen, wenn einfach ganze Buchhandelsketten irgendwie diese Produkte nehmen. Ich meine, das Spiegelung haben wir ja mit Schmidt-Spiele hier, mit DSA.
Ja, genau.
Also das ist der Marktvorteil, einfach in jeder normalen Spielwarenhandel
genau
zu sein, ist genau dasselbe.
Genau dasselbe.
Was ich noch sehr spannend fand bei der Erweiterung jetzt, die erinnerte mich sehr an viele von den Traveller-Produkten, wo man deutlich merkt, das ist nicht dafür gedacht, gespielt zu werden oder dass das irgendjemand anders liest als der Spielleiter.
Ja.
Und bei Traveller hatte ich auch bei vielen Büchern das Gefühl, das ist geschrieben, damit du zu Hause in deinem Zimmer sitzt und wild kichert Charaktere, Welten, irgendwas erschaffst, was wahrscheinlich nie irgendjemand sonst außer dir mitkriegt.
Aber du hast eine ganze Welt da schon.
Aber du hast eine ganze, also es waren so...
Naja, plus es ist halt, also ich glaube, das ist hier schon so ein Ding, das ist ja eine Reaktion allem Anschein nach auf Leute, die gesagt haben, wir wollen mehr, härter, schneller. Und das ist dann, das ist sozusagen die falsche Antwort, weil das eigentlich nicht mehr im Geiste der, also der eigentlich richtige Knackpunkt ist zu sagen, nee, macht mir bitte nicht nochmal einen Kurs im Traveler, sondern macht mir ein leichteres Spiel, genau, das irgendwie fluffiger, ja, ist. Das haben sie schon nur halb hingekriegt, weil sie dann vielleicht keine Zeit hatten, es richtig umzubauen. Und dann ist die nächste Antwort, richtet sich halt an die Hardcore-Leute, die halt sagen, ich brauche irgendwie noch mehr. Und dann ist, holen sie die Antwort aus der gleichen Schublade, aus der sie das Grundsystem gehabt haben, statt zu sagen, was ist denn unsere Sci-Fi-Locker-Antwort da drauf? Ja? Mhm. Das, da ist es halt wieder auseinandergebrochen.
Ja, ja, das hätte halt durchaus aus meiner Sicht das Potenzial gehabt, sowas, ja, wie das eben Phaser dann, bevor Phaser es geschafft, ja, hat, halt mit sowas wie dann auch Battletech, ja, und Aerospace, ja, und so weiter und so fort, halt Spiele zu machen, die halt das abgeholt haben, aber gleichzeitig noch für, sagen wir mal, den Otto Normalverbraucher, alle Anwesenden eingeschlossen, eben tatsächlich, ja, spielbar zu bleiben.
Ja,
ja, ja, ja.
Und das ist es definitiv nicht, kann,
ja,
ich
sagen. Ja, ja, ja.
Aber das ist halt auch Produkte nicht von Anfang bis Ende gedacht. Das ist halt.
Ja, weil auch niemand mehr da war.
Nein, weil eben halt ja die Leute nicht.
Es
hat keine Linie gegeben. Ja. Es hat kein Produktmanagement, ja, richtiges gegeben. Es hat eine Abkopplung, wie wir festgestellt haben, zwischen Management und Design gegeben. Und dann, ja, kommt halt genau sowas raus. Mhm.
Weil wahrscheinlich auch dieser Autor einfach nur zu Hause in seinem Zimmer laut kichern.
Das Spiel geschrieben
hat. Geschrieben hat.
Das kann ich nicht beurteilen.
Das ist zum Beispiel auch, wie Dials im Prinzip da reingekommen ist. Das wäre zum Beispiel auch wieder eine interessante Geschichte. Ja. So dieses, hat er hier geschrien oder war das mehr so dieses, hier mach mal? Also das ja auch schon hat Matthäus A. Also.
Das sind ja schon die Aushängeautoren, die sie da dran gesetzt haben.
Ja.
Schneiz ist jetzt nicht. Sepp Cook und so, das sind schon, also jetzt nicht die,
in der
das
Zeit war nicht irgendjemand. In der Zeit hattest du aber da in der Form noch niemanden. Die sind, inzwischen sind das halt, ja, hat er noch viel gemacht, hast, also, und einfach auch Leute wie Douglas Niles, weil sie dann später noch Romane geschrieben haben.
Auch Romane und an den Forgotten Realms zum Beispiel schöne Sachen auch genommen, für die Forgotten Realms schöne Sachen.
Ja, ja, aber trotzdem, also ich meine, es war schon jetzt nicht, sie haben nicht, es werden ja auch schon andere Sachen, wo so Boot Hill, wir nehmen das, ja, drucken das, keine Ahnung, wer das macht.
Gangbusters kam, glaube ich, auch von Douglas.
Ja, das war
Douglas.
Ja.
Also von daher, der wurde, glaube ich, da an meinem
Schreibtisch einfach so. Das war der, der saß da, wir haben irgendwas.
Genau, ja, ja, boom. Ja, mach mal. Du kriegst doch ein Gehalt. Da.
Ja, also. Ja, aber so lief das ja, das wissen wir von einigen anderen Sachen, so lief das hinter der TSA. Wirklich so dieses, ich habe nicht schnell genug Nein gesagt.
Ja, irgendwann muss es halt machen.
Ja, irgendwann muss es machen.
Ja.
So!
Spannend. So, das wollen wir jetzt einmal spielen.
Einmal durch. So, liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, wir freuen uns immer über einen Daumen hoch, ein Like, abonniert den Kanal oder ihr wisst Bescheid, füttert den Algorithmus. Und jetzt haben wir euch natürlich noch was Besonderes für den Abschluss versprochen. Das werden wir euch nicht vorenthalten. Guckt euch das an und habt dabei ganz viel Spaß. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.